Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT-Tacheles-Podcast. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologie Unternehmen bietet. Heute sprechen Joachim Hackmann von PAC und ich über die Ergebnisse des frisch veröffentlichten PAC Innovation Radar Leaders in AI-Related Services in Europe, France and Germany 2024. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Vorstand bei Adesso unter anderem das Thema GenAI. Ja, Herr Hackmann, erstmal herzlich willkommen in der Runde hier. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Und wäre super, wenn Sie sich einmal kurz für die Hörer und Hörerinnen da draußen vorstellen können.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, als die Anfrage kam. Mein Name ist Joachim Hackmann. Ich bin bei der Firma PAC. PAC ist ein Analystenhaus in Europa und ich leite dort das sogenannte Cluster Business Applikationen und Related Services. Das ist ein bisschen sperriger Begriff. Im Wesentlichen verantworte ich dort oder das Team verantwortet dort die Research Agenda rund um die großen Business Applikationen von SAP, von Oracle, von Microsoft, von Salesforce und so weiter. Und da spielt natürlich schon auch das Thema AI eine wichtige, immer wichtigere Rolle, weil wesentliche AI-Funktionalitäten dort auch integriert werden, was natürlich ein sehr spannendes Thema ist. Mhm.
Ja, der Name PAC ist sicherlich den meisten Menschen im IT-Umfeld ohnehin schon ein Begriff, aber vielleicht nicht allen. Können Sie vielleicht da nochmal kurz das Unternehmen und das Leistungsspektrum kurz, ich sag mal, umreißen?
Ja, wie schon gesagt, wir sind ein europäisches Haus, also Marktforschungs- und Analystenhaus mit Fokus auf die Kernmärkte in Deutschland, Österreich, Schweiz, also Dachraum, Frankreich und Großbritannien. Dort haben wir auch große Niederlassungen jeweils. Wir haben noch eine Niederlassung, die den ganzen osteuropäischen Markt abdeckt und verschiedene Offices in Ländern wie Spanien, Italien, Nordics, Übersee auch Australien, USA und so weiter. Also unser Brot- und Buttergeschäft ist eigentlich das Marktzahlen. Wir haben sehr detaillierte Marktzahlen zu den Ländern in sehr detaillierter Form, was die vertikale Verteilung betrifft, was die Länderverteilung betrifft, die Service Chain. Es ist immer, wir fokussieren nur auf B2B und hauptsächlich auf Services. Also wenn ich eben zum Beispiel SAP sagte, ne, also wir, der wichtige Part von uns ist ehrlich eher das Ökosystem drumherum. Mhm. Auch im Thema AI, worüber wir heute reden, eher das Thema Service-Ökosystem um die ganzen AI-Plattformen. Das ist unser Brot- und Buttergeschäft, aber daneben machen wir auch noch, haben sie Beratungsmandate, wenn es etwa beispielsweise um M&A geht, also weil wir die Wettbewerbslandschaften in den verschiedenen Ländern sehr gut kennen. Wir machen Content-related Marketing, also beispielsweise White Paper erstellen und so weiter. Also es ist alles, was sich so rund um das Thema Business IT, vor allen Dingen Service IT dreht, da machen wir Geschäft.
Also im Prinzip die Analyse der verschiedenen Dienstleistungsfirmen, Service Provider in den von Ihnen aufgezeigten Bereichen, ja?
Genau, das, so kann man das verkürzt darstellen, ja, ja. Richtig.
Wir fokussieren uns ja hier in der Runde um den IT-Tacheles vor allem auch um das Thema KI, viel auch im GenAI-Kontext. Und eine der Fragen, die ich immer stelle, ist, ob man so einen ersten GenAI-Moment schon hatte, wo man sagt, das wird jetzt was verändern, das macht wirklich mein Leben im Business anders. Gab es da was bei Ihnen?
Ja, und ich finde das eigentlich eine tolle Frage, ne? Weil habe ich das tatsächlich. Und zwar, ich meine, ich bin schon recht lange in der Branche drin und habe viele Trends kommen und gehen sehen. Zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang auch mich echt intensiv um Blockchain gekümmert oder habe mich da reingelesen und viel dazu gemacht, auch Projekte dazu gemacht. Es ist wieder so ein bisschen entzaubert. Ne? Bei GenAI glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Und zwar, mein persönlicher GenAI-Moment war, wir haben jeden Montag ein Team-Meeting. Also auch so wie wir jetzt bei Teams.
Okay,
ja. Und das ist im kleinen Rahmen, das deutsche Team. Und ich war verhindert. Ich konnte an dem Teammeeting nicht teilnehmen. Und es wird immer aufgezeichnet.
Okay.
Und es wird immer eine Spracherkennung drüber laufen lassen. Das ergibt immer so eine Monsterdatei, die sich kein Mensch durchliest. Ja. Und ich wusste, in dem Teammeeting wurde was besprochen, was mich auch betrifft. Und ich habe diese Monsterdatei einfach mal in GenAI, in ChatGPT reingeladen und habe gesagt, erstell mir mal eine Zusammenfassung. Ja, und es hat echt erstaunlich gut funktioniert. Ne? Also ich habe dann in einem nächsten Team-Meeting die Zusammenfassung dort geteilt mit den Kollegen und meinte, ja, das war echt recht gut, ne? was dort rausgekommen ist. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied zu Blockchain oder anderen Trends. Es ist so unmittelbar erfahrbar, so unmittelbar nutzenstiftend. Ne? Und deswegen hat das schon eine besondere Strahlkraft und es wird auch nicht wieder weggehen. Also deswegen glaube ich daran, dass GenAI dort eine besondere Entfaltung zeigen wird. Also ist klar, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie sich die Entwicklung zeigt, aber es ist schon beeindruckend.
Ja, ich sage ja immer, GenAI ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube tatsächlich auch, dass das wird nicht wieder gehen. Ich alleine nutze es auch für unglaublich viele Zusammenfassungen, Texte, Recherchen. Vieles ist auch, ich sag mal, echte Suche geworden, oder so, wenn man einfach eine Fakten abfragt. Im Moment kämpfe ich jedoch damit. Ich habe das Gefühl, dass die Qualität abgenommen hat, wenn ich das Web durchsuchen lasse im ChatGPT. Also die Anzahl der Falschmeldungen, die waren früher mal so, aber jetzt habe ich schon das Gefühl, dass es, also die Halluzination ist groß geworden manchmal.
Ja, ich meine, das ist natürlich schon auch, wenn man Fragen stellt oder ich lasse mir auch gerne so. Also wenn ich irgendwas wissen möchte, ich habe so eine vage Vorstellung davon, was es sein sollte, und dann frage ich ChatGPT, um mein eigenes vages Wissen vielleicht nochmal zu bestätigen oder zu widerlegen oder sowas. Und da kommen natürlich schon auch Sachen daraus, wo man weiß, das kann jetzt aber nicht so stimmen. Ne? Mhm. Aber also insgesamt, also echt beeindruckend, wie schnell, wie gut die Ergebnisse sind. Man muss immer so ein bisschen kritische Distanz wahren, ne? Also was kommt dabei raus? Aber es ist wirklich ein hilfreiches Tool. Ja, also das ist echt klasse.
Ja, bin ich ganz der Meinung. Ja, okay. Wir wollen uns ja heute über den Innovation Radar zum Thema Leaders in AI-Related Services in Europa, Frankreich und Deutschland unterhalten. Vielleicht einmal ganz grundlegend für alle, die jetzt nicht tagtäglich mit den PAC-Radaren arbeiten. Vielleicht können Sie doch mal sagen, was verbirgt sich denn genau dahinter?
Ja, es ist eigentlich, oder es ist ein Benchmarking-Tool, um Service Provider miteinander vergleichen zu können. Ja, und das passiert anhand eines Kriterienkatalogs, wo wir mit gewichteter Bewertung, das ist ganz wichtig zu betonen. Also wir haben einen Kriterienkatalog von, in diesem Innovation Radar nennen wir ihn, über 50 Kriterien. Und alle teilnehmenden Providers waren in dem Fall über 25, werden jeweils in diesen 50 plus Kriterien bewertet und später, oder wir legen eine Gewichtung so drüber. Daraus entstehen so schöne Bilder, die eben radarähnlich sind. Je näher ein Provider am Zentrum beispielsweise ist, desto besser ist er positioniert. Mhm. Und deswegen ist wichtig, diese Bewertung zu wissen. Diese Bewertung ist nach unserem besten Wissen oder nach unseren Vorgaben so gestaltet, wo wir denken, das trifft den Durchschnitt der Anwenderunternehmen. Es ist eigentlich ein Tool für die Provider-Auswahl von Anwenderunternehmen. Ja. Und beispielsweise haben wir ein Kriterium, wie gut werden die verschiedenen Verticals abgedeckt. Und bei uns schneiden Provider gut ab, die eine breite Abdeckung der Verticals hat. Mhm. Ja. Dieses Kriterium wird dann gut gewichtet oder groß gewichtet. Im Einzelfall ein Anwenderunternehmen, das dieses Tool, das ist auch ein Tool für die Anwenderunternehmen, das hernimmt, um eine Longlist sozusagen erstellt, hat ja kein Interesse an allen Branchen. Es würde der einzelnen Branchen höher gewichten und dadurch würde sich dann beispielsweise ein anderes Ranking bei den Service Providern ergeben. Mhm. Das ist so die Quintessenz des Radars. Es ist ein Vergleich von Service Provider, ein Benchmarking von Service Provider. Und ein Produkt davon ist eben dieses Tool für Anwender, das sie nutzen können, um beispielsweise so eine Longlist für anstehende Projekte zu erstellen.
Und diesmal ging es also um die führenden Anbieter für KI-Services.
Das war jetzt in dem Fall AI oder KI-Services und GenAI. Das war jetzt ein europaweiter Radar. Mhm. Also wobei man muss schon sagen, der Schwerpunkt war Deutschland und Frankreich, das hat ein bisschen der PAC-Aufstellung, ist ein bisschen der PAC-Aufstellung geschuldet, weil wir dort die Märkte sehr, sehr gut kennen, ne, und dort die Provider dann auch ganz gut bewerten können. Weil der Radar beruht zum einen auf einer Selbstauskunft der Provider, aber auch unsere eigene Recherche, unser eigenes Wissen um die Provider, die dort einfließen. So, das ist so ein bisschen ein Mix von Selbstauskunft und das, was wir über die Provider wissen. Und das tun wir uns natürlich leichter über Provider, die wir sehr gut kennen, die dann besser einzuschätzen. Es war auch so ein bisschen, es hat auch immer ein bisschen was mit internen Kapazitäten zu tun. Wer macht da mit? Und da, das war jetzt ein gemeinsames Projekt von Frankreich und Deutschland. Und deswegen ist der Schwerpunkt Frankreich-Deutschland gewesen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Welche groben Bewertungskriterien legt man dann da an? Und was kommt dann als Ergebnis raus?
Also es sind zum Beispiel so ganz profane Sachen wie die Anzahl der zertifizierten Consultants in den einzelnen Ländern. Ne? Aber auch, wir haben auch beispielsweise für wichtig erachtet, wie sind die Provider organisatorisch aufgestellt im AI-Umfeld. Gibt es eigene Practices? Ist das in den Verticals verankert oder gibt es eigene oder gibt es das gar nicht? Ne? Also es waren auch so Modelle, wo es keine dedizierten Organisationen gibt. Ein wichtiges Kriterium war beispielsweise auch Zugang zu Know-how. Ne? Also wie sieht die Kooperation mit Universitäten, mit Forschungsinstituten, aber auch mit Hyperscalern, mit den großen Plattformbetreibern aus? Ja? Also wie eng sind dort die Beziehungen? Das sind alles so Kriterien, die da einfließen. Wir haben auch nach Leuchtturmprojekten gefragt. Also welche Leuchtturmprojekte wurden betrieben und jeweils dann eine Beschreibung geben lassen und sowas. Also das ist so eine Vielzahl von Kriterien, die da reinfließen, und das sind im Wesentlichen sind es, also die Kriterien, der Kriterienkatalog wird klassifiziert zum einen nach Marktstärke, also das ganz klassisch eben, wie viele Berater sind da, und nach Kompetenz, also wie gut sind die Mitarbeiter ausgebildet beispielsweise. Ja, also, und welche Skills gibt es auch in den verschiedenen Prozessen und in den Verticals und sowas. Ne? Also das sind so die zwei Dimensionen, die beim Radar dann eine wesentliche Rolle spielen.
Okay, und der Radar soll dann später dazu dienen, dass Verantwortliche in Unternehmen im Prinzip von Ihnen ein Ranking dafür haben, welche Service Provider sich für die jeweiligen Themen eben besonders gut eignen.
Genau, deswegen haben wir insgesamt, elf Radare, die dann auch bestimmte Themen abdecken, beispielsweise, wir haben uns da sehr stark an den Geschäftsprozessen orientiert, ne? Also wenn AI-Projekte beispielsweise im Finance und Controlling vorangetrieben werden, im HR, im Personalumfeld oder im Kundenservice, dann gibt es dafür einen separaten Radar und eben ein separates Tool, mit dem die Unternehmen ihre eigene Gewichtung verändern können, um so eine Longlist an Service-Providern dann herauszufinden.
Okay,
Das ist so ist ganz hilfreich. Und es hilft ja manchmal auch, den Kriterienkatalog alleine schon zu sehen.
Ja, klar.
Also was kann man alles, oder was sollte man bei der Provider-Auswahl alles beachten, bevor man sich festlegt.
Ja, genau.
Das ist schon auch immer ganz interessant.
Wir waren ja auch Teilnehmer befragt, sonst würden wir hier heute auch quasi nicht sprechen. Ne? Und das muss ich schon auch aus der eigenen Brille sagen, da wird schon viel abgefragt. Ne? Also es ist ein gar nicht ganz so einfach zu beantwortender Fragebogen, wo man doch auch in allen Organisationseinheiten im Unternehmen erstmal suchen, recherchieren, zusammentragen muss. Ja.
Ja, es ist auch wichtig, dass wir dort dann den Kriterienkatalog auch transparent darstellen, ne, und auch gegenüber den Anwendern, weil es dann einfach auch hilft, ne, bei der Provider-Auswahl. Also das ist auch jetzt der zweite. Der erste war nur auf Deutschland fokussiert. Das ist auch schon einige Jahre her. Und so entwickeln wir den Kriterienkatalog ja immer weiter und immer weiter. Und ich denke, es wird auch wieder ein Radar geben. Und möglicherweise verändern wir dann den Kriterienkatalog, bauen ihn aus, ne, und verfeinern den noch. Ne, insofern. Man muss ja auch sagen, also bei einem Hype um AI und Gen AI, es sind immer noch recht unreife Themen. Mhm. Ne? Also es ist noch nicht so ausgereift wie beispielsweise Softwareentwicklung, SAP, Migration und sonst was. Ne? Es gibt ja, da ist noch sehr viel im Fluss.
Ja, das glaube ich. Und wenn man jetzt so von der Perspektive her da drauf schaut und sagt, was sind so die Top-Erkenntnisse überhaupt aus dem Radar übergreifend?
Nicht schwer zu sagen, aber es ist so, es liegt alles nicht so ganz auf der Hand, weil die Antworten oder die Auswertung war schon auch ein bisschen tricky. Also es war, dadurch, dass es so ein recht unreifer Markt ist, ist auch dieser Spektrum der Erkenntnisse sehr, sehr groß. Aber also wenn uns eins oder wenn mich persönlich eins überrascht, das war dann, wie intensiv eigentlich alle Provider daran arbeiten, die Skills aufzubauen. Hm. Also es gibt ein sehr ausgeprägtes Bestreben aller Provider, ihre Mitarbeiter zu trainieren. Und zwar nicht nur die Berater, sondern alle Mitarbeiter. Also dass so, dass auch Mitarbeiter in Backoffice, wo auch immer Funktionen, neudeutsch sagt man, enabled werden, befähigt werden, mit AI, mit Gen AI umzugehen, mit ihren eigenen Job auch mit Gen AI anzureichern, mit der Nutzung von Gen AI zu automatisieren. Und natürlich dann die Berater dahingehend auszubilden, Projekte zu betreiben. Und was dort auch für mich eine interessante Erkenntnis war, gerade weil Gen AI ja gerade so einen wahnsinnigen Hype erreicht oder umspült sozusagen, hätte ich erwartet, dass beispielsweise insbesondere die großen Provider dort viel, viel aktiver sind, was Richtung Akquisitionen betrifft. Es ist ja auch ganz oft so, dass die großen internationalen Provider Wissen aufbauen mit Akquisitionen. Da gab es aber wenig. Ja. Und also das Wissen wird vor allen Dingen organisch aufgebaut. Und meine Erklärung, es gibt, also wir haben jetzt keine Erklärung aus dem Fragebögen heraus, sondern meine Erklärung ist eher, dass es möglicherweise sehr wenig Gen AI-Spezialisten im Moment gibt. Und wenn es die gibt, dann dürften die auch sehr, sehr teuer sein. Ja, also
ja, sondern halt in eine Technologie, die erst gute 2 Jahre alt ist, ist natürlich auch immer schwierig, dann die Leute dann dafür zu finden. Ne? Ja, prima. Danke für die ersten Eindrücke. Wenn wir jetzt, ich sag mal, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen interessieren sich ja vor allem für den Markt Deutschland. Wir sprechen ja hier auch Deutsch. Vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und nochmal herausstellen, wo ist denn Deutschland beim Thema KI vielleicht besser, schlechter aufgestellt? Wo gab es Unterschiede zu Europa, zu Frankreich? Das ist, glaube ich, auch was für alle spannend ist.
Ja, das ist auch ganz interessant zu sehen. Also es gleicht sich an, das muss man schon auch sagen. Mhm. Ja, also dass so die länderspezifischen die Spezifika in den einzelnen Ländern jetzt nicht mehr so ganz ausgeprägt sind. Also ich würde sagen, es sind eher so verschobene Schwerpunkte, wenn man so auf die Länder Frankreich und Deutschland vor allen Dingen schaut in Europa. Ja, also was zum Beispiel sehr, sehr ausgeprägt ist oder was auffallend ist, dass es in Frankreich sehr viel mehr lokale Anbieter gibt. Ja, also der deutsche Provider-Markt ist doch sehr viel stärker geprägt von internationalen Wettbewerb, auch von den großen Konzernen. Die spielen im deutschen Service-Provider-Markt eine viel, viel größere Rolle als beispielsweise in Frankreich. Die Franzosen tendieren dann oft noch dazu, eher lokale Anbieter zu wählen. Da sind dann so Unternehmen wie Adesso einen viel, viel größeren Wettbewerbsdruck in Deutschland ausgesetzt, weil da eben auch beispielsweise die indischen Provider unterwegs sind oder die international aufgestellten. Und was man auch sagen muss, dieses Thema Responsible AI oder Sovereign AI, ich weiß jetzt nicht genau, was der gängige Ausdruck ist, also ich will, das spielt in Frankreich und Deutschland auch eine viel, viel größere Rolle als in den anderen Ländern. Mhm. Und wir haben beispielsweise auch nach Kooperationen mit Responsible AI-Plattformanbietern gefragt. Und dort ist ganz klar zu erkennen, die Franzosen tendieren stark zu Mistral.
Klar.
Die Deutschen tendieren sehr stark zu Aleph Alpha. Wobei, wenn man auf diese beiden Provider schaut, muss man einfach sagen, Mistral ist sehr viel internationaler als Aleph Alpha. Ja, Aleph Alpha ist ein sehr, sehr deutsches Phänomen.
Ja, ja. Aber das ist also natürlich so ein bisschen, ne, wenn man in den Frankreich Urlaub fährt, sieht man auch mehr französische Autos auf der Straße, als das in Deutschland der Fall ist und andersherum. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen doch Nationalstolz in Europa dann auch, oder?
Das kann schon durchaus sein, ja, klar. Ne? Aber wie gesagt, also ich finde, dass diese Wahl der Kunden in Deutschland jetzt pro deutsche Unternehmen spielt nicht so eine starke Rolle wie in Frankreich. Ne? Okay. Also ich glaube, dass so der deutsche Kunde noch eher international unterwegs ist oder die Option hat, auch international zu wählen. Ne? Deswegen ist es dort ein größeres Spektrum an Anbietern, sehen wir hier in Deutschland eigentlich. Ne? Und natürlich auch so die Branchenschwerpunkte sind, aber ich denke, das ist auch erwartbar, in Deutschland sehr viel Manufacturing, in Frankreich noch mehr Financial Services, Banking, Insurance und sowas. Public übrigens in beiden Ländern. Also ist es nicht so, dass wir da gar nichts gesehen haben, Aber es ist nicht so stark ausgeprägt wie in den anderen Branchen.
Ja, das glaube ich, ja. Ja, schön, danke für die Einblicke. Ne? Ja, es wird Zeit, ne, für die digitale Verwaltung, aber da müssen wir leider in andere Länder gucken.
Ja, schade eigentlich. Ja. Ja, genau.
Adesso konnte ja das Label Best in Class erreichen und ist damit als Leader in AI-Related Services in Deutschland ausgezeichnet worden. Das freut uns natürlich sehr, weil es ja zeigt, dass wir mit unseren Investitionen und Anstrengungen im KI-Bereich offensichtlich vorne mit dazugehören. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen. Was verbirgt sich denn hinter dieser Kategorie?
Best in Class ist die beste Kategorie, wie es schon sagt. Also wir haben ein Schulnotensystem zwischen 1 und 5, wobei 1 wirklich das sehr gut ist, also angelehnt an das deutsche Schulnotensystem, 5 ist eher schlecht. Und Best in Class bedeutet eine überall, also eine Durchschnittsbewertung von 1,0 bis 1,99. Also es bedeutet, dass Adesso in dem Fall beispielsweise also fast oder im Durchschnitt besser als eine 2, deutlich besser als eine 2 abgeschnitten hat, um dort in diese Kategorie reinzukommen. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Bewertung. Das muss man schon so sagen. Also es ist nicht ganz so einfach, da in diese Best-in-Class-Bewertung reinzukommen. Also das ist schon aller Anerkennung wert.
Ja, vielen Dank dafür. Gibt es denn irgendwas, was Ihnen da in dem Kontext aufgefallen ist, wo Adesso besonders hervorgestochen hat?
Also es war beispielsweise diese Kooperation mit den Universitäten, hatte ich in Erinnerung, war wirklich ausgeprägt gut. Dann das Training der Mitarbeiter, mir fallen manchmal die deutschen Worte nicht rein.
Kein Problem.
Und auch die lokale Verankerung. Also das Adesso ist ja nicht ein europäisches Unternehmen, muss man schon sagen, aber die Wurzeln das größte Geschäft in Deutschland. Und das da ist Adesso auch schon sehr, sehr gut ausgeprägt. Ne? Und auch diese Abdeckung von verschiedenen AI-Plattformen, also eben auch Richtung Responsible AI und Sovereign Cloud und sowas, ne? Dass dort eine sehr gute Positionierung.
Ja, das ist ja eine unserer Kernthemen, sage ich mal, dass wir technologieneutral auf verschiedensten Plattformen unsere Kunden beraten können und wollen und so eben dann auch losgelöst von den Herstellerinteressen in der Lage sind, die bestmögliche Lösung für den Kunden zu finden. Also das ist, was uns ganz, ganz wichtig ist. Ja, okay, prima. Und Sie haben sich ja nicht nur die Serviceanbieter angeguckt, sondern auch so ein bisschen, was dort getan wird und in welchen Funktionsbereichen das eben auch passiert, also HR, im Backoffice, in der Produktion und Ähnlichem. Was haben Sie denn da für interessante Einsatzszenarien gesehen? Haben Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele?
Ja, was für mich so ein bisschen erstaunlich war, dass das Thema HR jetzt schon eine Rolle spielt, aber nicht so stark, wie ich eigentlich erwartet hatte. Also das war ja eine der frühen Einwendungen. Ganz stark auf jeden Fall Kundenservice, da ChatGPT für Kundenanfragen. Es gibt aber auch beispielsweise Anwendungen in der Versicherung, wo Inkasso-Verfahren beschleunigt werden, ne, oder Forecasting für Sportevents. Also es ist der Bereich Kundenservice spielt eine sehr, sehr große Rolle. Fertigung auch, ne? Analyse von IoT-Daten, autonomes Fahren, ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Und was ich auch sehr interessant fand, weil wir uns auch in der IT-Umgebung bewegen, die Softwareentwicklung. Ne? Also Softwareentwicklung ist auch ein wichtiges Thema für AI. Nicht so sehr das Erstellen von Codes, das spielt schon auch eine Rolle. Was ich aber sehr, sehr spannend fand und sehr, sehr interessant fand, eben auch die Analyse von Legacy. Applikationen, also dass dort die Alt-Applikationen analysiert werden. Ja, was macht die Applikation überhaupt? Um sie dann zu dokumentieren. Das ist natürlich so für viele, viele Alt-Applikationen im Banken- und Versicherungsbereich sehr, sehr hilfreich. Also es gibt ein wirklich sehr, sehr breites Spektrum an Anwendungen. Vieles geht natürlich auch Richtung Reporting, was Sie auch schon auch schon erwähnt hatten, dass dort automatisch Reports erkannt werden oder Reports analysiert werden, auch in der Gesundheitsindustrie. Also das ist so ein bisschen das Spektrum der Anwendungen.
Ja, okay. Wir haben noch zwei Fragen mit so dem Blick auf die Uhr. Das eine ist, wenn man sagt, wie können denn Unternehmen sicherstellen, dass die GenAI-Investitionen, da kamen wir ja ganz am Anfang des Gesprächs dran vorbei, ist gekommen, um zu bleiben, soll sich irgendwie, ja, aber auch langfristig wertsteigernd einbringen. Wie kann ich das denn erreichen als Unternehmen? Gab es da irgendwelche Hinweise?
Also das würde jetzt, glaube ich, schwierig so direkt zu beantworten sein, weil das ist, dafür sind die ChatGPT oder die AI-Projekte natürlich auch noch sehr, sehr frisch. Also ich würde mich, glaube ich, auch mit Blick auf den Radar eher darauf fokussieren wollen, was müssten die Verantwortlichen denn beachten, wenn sie den Provider auswählen beispielsweise. Ne? Also das würde ich schon eher denken, dass dort eine ganz, ganz große Rolle spielt, eben so auch dieser Wissensaustausch, was wir auch schon besprochen hatten. Also der Wissensaustausch Richtung Kunden, also das, der muss einfach gewährleistet sein. Aber was auch immer, finde ich, ein ganz, ganz guter Hinweis ist, über die Qualität eines Providers, wie geht der intern mit Wissen um?
Yeah,
okay. Also wie wird dort dieses Anreicherung von Wissen von rund um AI gelebt? Ja, und da spielt eine ganz große Rolle eben Transfer von Universitäten, von Plattformanbietern Richtung Berater, Richtung eigene Mitarbeiter, Richtung Kunden. Ja, also dass dort einen stetigen Austausch des Wissens rund um das Thema AI gilt. Und ich glaube, wenn das gewährleistet ist, dann sind auch die Projekte nachhaltig erfolgreich. Also das sollte dann so einen Effekt haben, der dann auch sehr hilfreich ist.
Ja, das passt ja gut mit dem zusammen, was Sie vorhin positive Adesso-Erfolge oben haben. So viel okay. Werbung darf dann doch sein.
Okay.
Ja, aber zum Abschluss als Analyst würde ich Sie noch mal einmal um so einen kleinen Blick in die Glaskugel bitten. Wie wird es denn mit dem Thema weitergehen? Also rund um KI, GenAI, welche Trends sind erkennbar? Was passiert? Wo schaut man hin?
Ja, weil ich mich ja sehr stark auf das Thema Business-Applikationen fokussiere und AI, glaube ich, dass ich dort am ehesten noch auskunftsfähig bin. Ja, und ich glaube, dass wir dort noch ganz, ganz am Anfang stehen. Ne? Also was KI bei den Prozessen der Unternehmen bewirken kann. Also da glaube ich, da ist noch sehr, sehr viel möglich. Da wird auch noch sehr, sehr viel mehr in die großen Business-Applikationen Eingang finden. Das ist bisher noch sehr, sehr dürftig, wenn man da auf Salesforce oder SAP oder Oracle schaut. Aber es ist ganz klar erkennbar, dass die Unternehmen sich sehr, sehr stark darum bemühen, diese KI viel leichter zugänglich zu machen. Ja, und was dort auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle immer spielt, ist die Qualität der Daten. Ja, und auch dort werden wir, denke ich mal, noch viele Bewegungen sehen, wie man mit den vorhandenen Daten, die Unternehmen sitzen ja auf Berge von Daten, die jetzt noch nicht so richtig kategorisiert, harmonisiert, bereinigt sind. Und dort wird es sicherlich auch viele Möglichkeiten geben, mit den Daten, so wie sie da sind, künftig viel mehr KI-Modelle zu füttern und zu verbessern. Auch so im Sinne auch der Prozessautomatisierung und der Prozessverbesserung. Also da erwarte ich noch sehr, sehr viel.
Ja, wunderbares Schlusswort auch schon. Ich glaube, viel gibt es in dem Kontext auf jeden Fall zu erwarten. Vieles passiert, ne? Tagtäglich neue News auf den Kanälen. Ja, und dann vielen, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und für das schöne Gespräch. Und für die Hörerinnen und Hörerinnen, wie immer, gibt es weitere Hinweise in den Subnotes und natürlich auch der Rest auf www.adesso.de/generative-ai. Vielen Dank.
Dankeschön.